Was wir brauchen, ist eine Konzentration auf die rentabelsten.
Es geht hier um Menschen. Es geht hier um Arbeitsplätze.
Und deshalb bleibe ich bei meinem Standpunkt. Im Mittelpunkt.
Wer nicht kämpft, der hat schon verloren.
Unternehmens.
So kennt man es heute. Eine Werksschließung droht. Es gibt Proteste. Im 19. Jahrhundert war das anders, sagt der Historiker Martin Schmidt.
Widerstand, Aufruhr, das hat es nicht gegeben. Gewerkschaften hat es zu der Zeit nicht gegeben. Mitbestimmung hat es in der Form nicht gegeben, wie wir das heute kennen. Von daher ist auszuschließen, dass wir hier so einen richtigen großen Protest hatten, wie bei der Schließung von Rheinhausen oder sowas. Also das hat es nicht gegeben in der Form.
Mai 1877. Auf Antony ruht die Produktion. Wieder einmal. Und diesmal wohl für immer. Schon seit 1843 benutzt man auf Antony den Hochofen nicht mehr. Und 4 Jahre vor dem schicksalhaften Datum, Mai 1877, gab es die letzte gesellschaftsrechtliche Änderung. Die bisherige Hüttengewerkschaft JHH wurde umgebildet zur Gute Hoffnungshütte Aktienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb. In deren Bericht für das Geschäftsjahr 1876-77 steht:
Nachdem ältere Aufträge abgewickelt waren und neue Aufträge auf Gussstücke immer spärlicher einliefen, so dass dieselben in der Stärkrader Gießerei erledigt werden konnten, wurde die St. Antony Hütte stillgelegt.
Die Antony Hütte lag abseits mittlerweile. Man hatte zwar noch investiert, kurz bevor die Schließung kam, aber trotzdem, man hatte keinen Verkehrsanschluss, Transportkapazitäten waren hier nicht vorhanden, es gab keinen Eisenbahnanschluss und man hatte tatsächlich nur eine Gießerei. Selbst das Eisen musste herbeigeschafft werden, was hier dann nochmal erschmolzen und dann vergossen wurde.
Und damit war die St. Antony Hütte zu teuer. Zu teuer aus Sicht der Herren, die jetzt das Sagen hatten. Denn die Entscheidungen wurden längst nicht mehr am Elpenbach in Osterfeld getroffen, sondern in der Konzernzentrale der Gute Hoffnungshütte. Zu einer Zeit, als Unternehmen wie Thyssen oder Hoesch gerade erst gegründet waren und noch in den Kinderschuhen steckten, war GHH schon ein Global Player, sagt Industriehistoriker Burkhard Zeppenfeld.
Die Gute Hoffnungshütte selber war ein Konzern mittlerweile geworden, der vom Erz und von der Kohle bis zur fertigen Maschine gearbeitet hat, also vertikal konzentriert war. Man hat tatsächlich selbst Eisen hergestellt, selbst Kohle gefördert und hat daraus bis zu Maschinen, bis zu Maschinenteilen, aber auch bis zu ganzen Brücken gebaut und die zu diesem Zeitpunkt auch schon weltweit geliefert.
Was aus den 80 Mitarbeitern, den letzten Hüttenleuten von Antony wurde, darüber lässt sich nur spekulieren. Vermutlich fanden sie in anderen Werksteilen, in den übrigen Gießereien der Gute Hoffnungshütte in und um Oberhausen eine neue Anstellung.
Also es war kein so großes Drama für Osterfeld. Was ein Drama war für uns heute, ist, dass die Hütte abgerissen worden ist und nur ein paar Häuser, 2 Werkstattgebäude, 2 Wohnhäuser übrig geblieben sind.
1880 begann der Abriss der meisten Antony-Gebäude. Die Hüttenbetriebe verschwanden. Jetzt wird die Wiege der Eisenindustrie im Ruhrgebiet wieder ausgebuddelt. Auf der anderen Straßenseite gegenüber dem Museum. Schauen Sie doch mal vorbei.